AI in Finance. Der Unplugged-Podcast von Sascha Dewald und Mike Klotz.
Hallo und herzlich willkommen zur 19. Ausgabe von AI in Finance, den Unplugged-Podcast von Sascha Dewald und mir. Ich bin Mike Klotz. Und nach einer längeren Pause, Sascha, ich glaube 3 Wochen waren es, melden wir uns aus der kleinen Sommerpause sozusagen zurück. Die Sommerpause wird wahrscheinlich noch ein bisschen anhalten. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Auch wir machen ab und an Urlaub. Ich war dran und lieber Sascha, du gehst ja jetzt quasi in deinen Urlaub. Und damit begrüße ich dich auch ganz, ganz herzlich. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass wir uns mal wiedersehen. Ein bisschen geschrieben haben wir ja in den letzten Wochen, aber du hast dir ein schönes Digital Detox verordnet. Diesmal war ich der deutlich aktivere. Ich habe heute meinen ersten Urlaubstag, wie du unschwer an meinem Outfit erkennen kannst. Freue mich auf die nächsten Wochen. Bin jetzt ab morgen erstmal für ein paar Tage in Paris bei den Olympischen Spielen. Und wird bestes Wetter erwartet und ich freue mich ganz, ganz doll, da auch bei vielen Events mit dabei zu sein. Kann ich beim nächsten Mal so ein bisschen berichten. Genau, aber ich würde sagen, wir steigen mal mit so ein paar News ein. News der Woche ist ein bisschen schwer, weil wir jetzt tatsächlich ein paar Wochen nicht aufgenommen haben und wir wollen jetzt auch nicht wieder alles aufwärmen, was ihr ganz sicher sowieso schon irgendwo anders gesehen oder gelesen habt. Aber es gibt so ein paar spannende Entwicklungen, vor allem um den EU AI Act, denn haben wir lange schon drüber gesprochen, der wurde sehr lange verhandelt und wurde dann medienwirksam in Brüssel dann auch beschlossen. Und jetzt wurde der AI-Act dann als weltweit erstes Gesetz für künstliche Intelligenz dann auch offiziell eingeführt. Seit dem 1.8., also letzte Woche, gelten in der EU damit klare und zum Teil, finde ich, auch sehr strenge Regeln für den Einsatz von KI-Systemen. Wir haben da ja schon eine Sonderfolge mal, ich glaube, vor 3 Monaten gemacht und ausführlich darüber berichtet. Und damit würde ich sagen, ist der AI-Act einfach jetzt auch ein Teil einer Reihe von neuen EU-Gesetzen, die darauf abzielen, den digitalen Raum besser und hoffentlich dann auch nachhaltig zu regulieren. Ich glaube, seit April 21 diskutiert die EU bereits über den AI-Act, wobei die intensiven Verhandlungen dann im letzten Jahr halt stattgefunden haben. Teilweise haben wir ja auch drüber gesprochen, dann sogar fast scheiterten aufgrund von Frankreich und Deutschland. Ganz schön viel Widerstand wurde dort ausgelöst. Aber jetzt nun in der verabschiedeten Fassung teilt der AI-Act dann KI-Systeme basierend auf ihren potenziellen Risiken für Sicherheit, für Grundrechte, für Gesundheit, dann in verschiedene Risikokategorien ein, haben wir auch schon viel darüber gesprochen. Immer wieder spannend sind so die verbotenen Systeme, finde ich. Also zum Beispiel biometrische Kategorisierungssysteme, vor allem dann solche, die personenbezogene Daten automatisiert weiterverarbeiten wollen. Das heißt, Unternehmen müssen ab jetzt wirklich sicherstellen, dass ihre KI-Systeme nicht in diese Kategorie der verbotenen oder Hochrisiko-KI fallen und damit natürlich auch neue Systeme fürs Risikomanagement implementieren.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil es ist ja nicht ganz kritiklos, das ganze Thema. Auf der einen Seite hast du eben was gesagt, nämlich, na, es gibt da durchaus eine strenge Regulatorik und manche Sachen sind vielleicht nicht ganz so, wie soll ich sagen, innovationsfördernd. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch jetzt schon Unternehmen, und das prominenteste Beispiel ist Apple, die ja mit deren AI namens Apple Intelligence jetzt sagen, naja, mit EU oder Europa gucken wir mal bei und wenn, dann vielleicht nur auf Mac, aber noch nicht auf den iOS-Geräten. Also so schön das ist, dass wir eine Regulatorik haben, und du hast ja auch gleich noch einen Link mitgebracht von einem Kommentar von Sascha Lobo, so schön das ist, dass wir den EU AI Act jetzt haben und auch in der Umsetzung ist, er ist ja nicht ganz kritiklos.
Ja, total. Also sowohl von den großen Unternehmen, ne, die Hyperscaler und die großen Magnificent Seven aus den USA, über die du gerade sprichst, aber eben auch für EU-Unternehmen, die natürlich hier und da erstmal einen Wettbewerbsnachteil jetzt irgendwie auch sehen, wenn sie solche Systeme als Kundenservice oder auch anderen Iterationen bei sich einführen. Und ich glaube, erstmal stehen die auf jeden Fall vor fetten Herausforderungen. Was jetzt so ein bisschen durch die Presse in den letzten Wochen geht, und ich weiß nicht, durch wen das jetzt begonnen wurde auch dann einzustreuen, ist, dass diese vielleicht sogar langfristig von der regulatorischen Vorreiterrolle so ein bisschen profitieren, weil natürlich auch die Nicht-EU-Unternehmen, die dann KI in der EU einsetzen, von diesen neuen Regeln natürlich betroffen sind. Weil bei Nicht-Einhaltung drohen auch Bußgelder von bis zu 7% des weltweiten Jahresumsatzes. Noch ist natürlich nicht ganz klar, wer das Ganze dann wie auch kontrollieren und irgendwie auch bestrafen soll. Denn so eine eigenständig dafür zuständige Behörde wird es in Deutschland zumindest erstmal nicht geben. Aktuell wird, glaube ich, über eine geteilte Überwachung durch die Bundesnetzagentur und diverse Bundesdatenschutzbehörden diskutiert. Aber wie das dann wirklich exekutiert und kontrolliert werden soll, ist bisher zumindest noch nicht klar.
Bei dem EU-AI-Act sind ja so ein paar Sachen noch nicht so richtig klar und definiert, ne? Also allein die Definition, was eigentlich unter künstlicher Intelligenz verstanden wird, ist ja sehr vage gehalten. Und du hast eben was gesagt, es ist noch unklar, wie das alles kontrolliert und reguliert ist das eine, aber wie es vor allen Dingen kontrolliert wird. Da werden noch spannende Diskussionen und auch Zeiten auf uns zukommen. Und wir hatten in der Tat vor ein paar Monaten ja unsere Sonderfolge zu dem Thema, ja, werden wir in den Shownotes auch nochmal verlinken. So wichtig wie das ist und so schön es ist, in der EU bei dem Thema Vorreiter zu sein, ich glaube, da wird es relativ schnell, wie soll ich sagen, ja, Verbesserungspotenzial oder Verbesserungsbedarf bestehen, weil ansonsten könnte es sein, dass wir wirklich, was Wettbewerb betrifft, etwas ins Hintertreffen gelangen. Also wir werden, so wie es gerade sich gestaltet, man muss ein bisschen abwarten, aber nicht in der Lage sein, mit den großen Unternehmen, die jetzt gerade vorlegen und die allesamt eben nicht aus der EU kommen, Schritt halten zu können.
Ja, ich sehe hier immer so diese schöne Meme vor mir. America innovates, China replicates und Europe regulates. Das ist so ganz schön und dazu passt auch dieses Zitat vom Sascha Lobo, was du gesagt hast. Das ist, glaube ich, ein Spiegelartikel. Wir verlinken den. Wir wollen den jetzt nicht ganz hier wiedergeben. Aber was hängen geblieben ist, ist das Zitat, in dem er sagt, dass die EU-Kommission und das Europäische Parlament sich einen gequirlten Quark für den wirtschaftlichen Fortschritt offenbar interessieren. Denn an der KI-Verordnung zeigt sich mal wieder, wie gaga die Vorstellung der Parlamente von der Realität ist. Also tatsächlich sehr schön gesagt. Wir lassen euch den Kommentar mal in den Shownotes. Ein anderes richtig gutes Interview, was wir euch ans Herz legen, und ich glaube, das ist auch ohne Paywall erhältlich beim Handelsblatt, ist von einem ja sehr umstrittenen Kopf der KI-Szene. Er gilt so ein bisschen, ich glaube, das hat er sich selber gegeben, den Namen als das Enfant Terrible der KI-Szene. Das ist Gary Marcus. Der hat dem Handelsblatt ein ziemlich wildes Interview gegeben, wie ich finde, was wir, wie gesagt, verlinken. Und der ist seit 20 Jahren auch ein ziemlicher Forscher, aber auch Kritiker bei diesem ganzen Thema, zum Beispiel Halluzinationen von Sprachmodellen. Und er sieht halt im Gegensatz zu Sam Altman und Elon Musk und all den anderen einfach eine sehr große Gefahr und gar nicht so dieses AGI, wir werden alle sterben Gefahr, sondern tatsächlich, er sieht halt dass diese ganzen KI-Modelle einfach ein viel zu großer Hype sind, der wahrscheinlich bald zerbröselt und einfach aufgrund der extremen Kosten und Trainingssituationen und fossilen Brennstoffe und Co. einfach komplett in den Untergang geht. Und er glaubt, dass zum Beispiel ChatGPT 4.0, was ja das neue, halbwegs neue Modell von OpenAI ist, einfach ein gescheiterter Versuch ist, GPT-5 halt rauszubringen. Und deswegen wurde das halt quasi nur mal irgendwie zwischendurch released. Und er sagt auch, dass OpenAI in der Vergangenheit immer wieder angedeutet hat, GPT-5 steht kurz bevor und danach kommt dann wirklich diese AGI. Die Wahrheit ist aber seiner Meinung nach, dass die Fortschritte in der KI-Entwicklung zuletzt einfach immer kleiner geworden sind und OpenAI damit komplett auf dem Holzweg ist. Und er sagt auch, ChatGPT mag zwar beliebt sein bei Millionen von Menschen, aber er sagt, das ist halt alles andere als vertrauenswürdig. Er sagt ganz klar, dass große Sprachmodelle einfach eine gute Lösung für Average Joe sind. Die sind sehr beliebt, aber er sagt ganz klar, sie bergen krass viele Risiken. Das eine ist irgendwie das Thema Fehlinformationen. Haben wir darüber gesprochen. Und das andere ist einfach Halluzination. Also die Tatsache, dass die Modelle einfach immer noch auf breiter Spur antworten und Ergebnisse erfinden.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich habe den Artikel total gefeiert. Also ich kannte ihn nicht und war total dankbar, dass du den geshared hast und wir den auch nachher dann in den Shownotes sharen. Aber erst einmal ist Gary Marcus ja nicht irgendwer. Du hast es gerade gesagt, der beschäftigt sich schon seit 2-3 Wochen, / 20 Jahren mit dem Thema. Also er kennt sich wirklich aus. Und was er halt vor allen Dingen sagt, ist, dass, wenn wir uns mal das Thema anschauen, und er bringt ja Beispiele auch von autonomen Fahren, wo ja auch KI zum Einsatz kommt, Es hilft halt nicht, wenn das System 5% fantasiert und glaubt, da läuft gerade niemand über die Straße. Das hilft halt dann nicht. Und das Thema Vertrauen spielt hier eine ganz große Rolle. Und einen ganz weiteren wichtigen Punkt nennt er, und ich muss sagen, ich denke über den Artikel immer mehr nach, ist nämlich das Thema, wie Informationen beschaffen werden. Und wenn man sich den Mensch anschaut, dann werden Menschen ja nicht schlau, weil sie Bücher lesen, sondern Menschen werden schlau, weil sie rausgehen in die Natur, in die Welt. Sie lernen laufen, sie lernen miteinander kommunizieren. Und das ist etwas, was all diesen LLMs eben fehlt. Sie können nur auf das zugreifen, was an geschriebenem Wort da ist. Und du erinnerst dich ja an den Vortrag auf der OMR von Philipp Ich sag schon, Philipp Klöcker zum Thema AI, da spricht er ja auch nochmal darüber, dass die AI-Systeme ja anfangen, ihren eigenen Content zu konsumieren und so eine Art Inzucht geschieht. Ich glaube, Habsburger Problem, nicht Nürnberger. Und das ist in der Tat ein ungelöstes Problem. Und ja, ich will gar nicht so viel erzählen, weil ich so begeistert bin von dem Artikel, aber es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Interview. Kann ich nur empfehlen.
Ich hoffe, die Nürnberger fühlen sich jetzt nicht angegriffen von dir, ja? Dass du sie incestuous genannt hast. Die Habsburger auf jeden Fall, meine Güte. Es ist total spannend, alles, was du sagst. Also, lest den auf jeden Fall mal, weil der Gary spielt halt so grundsätzlich erstmal auf die Mechanik von den großen Sprachmodellen an. Und ein großes Sprachmodell am Ende ist genau das, was es vor ewigen Zeiten auch war. Es ist einfach ein probabilistisches Modell, das immer noch das wahrscheinlich nächste Wort in einem Satz ausrechnet. Also ganz algorithmisch tatsächlich. Und damit kaut es am Ende einfach nur genau das wieder, womit es dann halt gefüttert wurde, einfach nur mit Trainingsdaten aufgrund von Text, Videobildern etc. Aber das Ganze ist natürlich begrenzt. Und er überlegt ganz klar, wie kann man das lösen? Also wie kann man halt die 80% der Probleme, die gut gelöst werden, mit den 20% jetzt auch wirklich aufgleisen, denen es halt noch fehlt. Und das ist genau das, was du sagst. Natürlich, wir können noch so viele Bücher und Zeitschriften lesen und noch so viele akademische Titel erreichen, wenn wir aber nicht rausgehen und Gespräche führen, uns weiter fortbilden und echte Meinung bilden, dann kommt es einfach zu nichts Neuem. Dann ist es immer nur was Wiedergekautes. Und das ist einfach dieses große Problem von diesen synthetischen Daten, wenn die halt immer weiter generierte oder KI-generierte Daten dann tatsächlich auch in das Training und nicht nur in die Inferenz aufnehmen, dann werden die Modelle zwar immer umfangreicher, aber sie werden nicht besser, sondern sie werden halt immer spezifischer und immer gleicher auf das gleiche Training. Es ist spannend, lest den Artikel, klare Empfehlung. Genau, ansonsten würde ich sagen, gehen wir mal zu den üblichen Verdächtigen. Da ist halt mal wieder eine ganze Menge passiert. OpenAI hat mit GPT-4o Mini neues Modell, was leichter ist, kostengünstiger, veröffentlicht. Und vor allem die kostengünstige Thematik ist hier relevant, denn hier kostet es tatsächlich nur 15 Cent pro 1 Million Eingabetoken und 60 Cent, glaube ich, pro 1 Million Ausgabetoken. Wenn man sich noch überlegt, bei GPT-4o ist es noch bei $5 pro 1 Million Tokens. Und das sind ungefähr, wir hatten es ja schon mal hier so ein bisschen versucht herzuleiten und auszurechnen, 1 Million Tokens sind ungefähr 750.000 Wörter. Das ist, wir haben es, glaube ich, damals versucht herzuleiten, bisschen weniger als die gesammelten Harry Potter-Ausgaben zusammen, also richtig viel. Und dieses Modell hat also so ziemlich die gleichen Parameter wie der große Bruder GPT-4o und erzielte sogar 82% in einem von diesen aktuellen Hugging Face Benchmarks waren es, glaube ich, und zeigt, dass es extrem leistungsstark ist. Und zwar genauso leistungsstark wie das Claude 3 Haiku oder das Gemini 1.5 Flash und eignet sich damit, weil es so klein und so kostengünstig ist, natürlich vor allem so für total simple oder vermeintlich simple KI-Anwendungen. Ja, wir haben schon sehr viel hier über Kundensupport, Chatbots gesprochen. Ich habe darüber gesprochen, dass wir bei uns das Ganze auch über ein GPT 3.5 aktuell betreiben. Aber so ein GPT 4o Mini wäre natürlich deutlich kostengünstiger zu betreiben, gerade wenn du halt irgendwann in Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Transaktionen halt irgendwie pro Tag reinläufst. Dann ist es schon wichtig, kostet das Ding halt irgendwie $5 pro 1 Million Token oder tatsächlich nur 15 Cent.
Ja, und es ist halt, wie du es gerade gesagt hast, sehr performant und eignet sich natürlich hervorragend für mobile Anwendungen. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Das ist noch eine große Achillesferse bei GPT-4o beispielsweise, ist alles, was mobil halt stattfindet.
Ja, und ich glaube, es ist jetzt so dieses Race to the Bottom, ist halt bei diesen ganzen Sprachmodellen jetzt wirklich mal mindestens eröffnet oder geht vielleicht sogar in die nächste Runde. Denn damit befinden sich halt so viele LLMs mittlerweile im gleichen Benchmark oder zumindest auf dem gleichen Qualitätsniveau. Und wenn der Kernunterschied nicht mehr die Qualität ist, sondern tatsächlich nur noch für die institutionellen Anwender der Preis, dann überlegen wahrscheinlich jetzt alle irgendwie ihre Preise auch entsprechend anzupassen. Und ich glaube, noch fängt so zusätzlicher Bedarf von vielen Unternehmen, die darauf setzen wollen, die sinkenden Preise für die LLM-Betreiber auf. Und auch die LLM-Entwickler bezahlen ihren Research natürlich immer noch irgendwie mit ihren prall gefüllten Venture-Capital-Kassen. Aber ich glaube, auf Dauer wird sich dieser Preiskampf dann ganz sicher auch auf der Umsatzseite zeigen. Und damit stellt sich am Ende natürlich die Frage, wie dann auch die Betreiber großer Sprachmodelle langfristig so diese massiven Entwicklungskosten stemmen wollen. Genau, weitere News von OpenAI. Endlich ist ChatGPT da. Auch das haben wir, glaube ich, vor 2, 3, 4 Iterationen oder Editionen mal gesagt. Also es ist ein Prototyp für eine KI-gestützte Websuche. Und OpenAI sagt selbst, das ist ein System, was sehr schnelle Antworten liefert, mit mittlerweile klaren Quellenangaben, und es ermöglicht dann quasi auch Nachfragen im gleichen Kontext. Und dabei ist SearchGPT direkt in GPT oder ChatGPT integriert. Und diese Funktion, ne, wie immer, kann natürlich nur von sehr wenigen Testern ausprobiert werden. Ganz am Ende ist es eine Erweiterung der Websuche im Chatbot. Und weil es sich um eine Suchfunktion handelt, greifen natürlich diese neuen Crawler von OpenAI auch auf alle Webseiten zu. Das heißt, so diese Ausschlüsse von anderen Bots, die mittlerweile halt irgendwie tatsächlich einfach weit auf weiter Flur ausgeschlossen sind, gelten hier nicht, was ein ziemlich smarter Move ist.
Auf der anderen Seite, ein smarter Move ja, aber dringend erforderlich, weil das, was ChatGPT vorgestellt hat, und du hast es gerade gesagt, ist jetzt da, oder was OpenAI vorgestellt hat, ist jetzt da als Prototyp. Man kann sich das auf der Webseite so ein bisschen durchlesen. Erinnert mich aber sehr stark, und du bist ja auch wie ich Nutzer von Perplexity, an das, was wir bereits kennen. Perplexity macht genau das. Und ich bin gespannt, ob es OpenAI mit der ChatGPT-Suche dann besser macht. Wir werden es sehen. Leider noch nicht für alle zugänglich.
Ja, die Links werden halt schön prominent dargestellt. Das ist genau das, was du sagst. Diese Kritik hat OpenAI sich halt sehr viel anhören müssen, weil immer nicht ersichtlich war, woher Informationen wirklich stammen. Was ist die Primärquelle? Gibt es überhaupt eine oder ist es irgendwie halluziniert? Wir werden es halt sehen. Also ich habe es selbst noch nicht getestet, weil SearchGPT steht natürlich wie immer noch nicht allen zur Verfügung. Europäern sowieso erstmal nicht. Es gibt eine Warteliste, da habe ich mich draufschreiben lassen, aber da kam auch nichts, noch nicht mal eine E-Mail oder so. Und ich glaube, also ich bin gespannt, wie es aussieht. Und ich glaube, neben Verbesserung dieser Suche plant OpenAI auch einfach eine Tiefenintegration. Also es wird mehr regionale und lokale Informationen geben. Ich denke, sie werden den Handel viel tiefer mit einbeziehen. Und am Ende klingt das so ein bisschen nach Googles Strategie oder Suche oder klassischer Suche der letzten Jahrzehnte, wo einfach sehr viel gesponserter Content und auch vor allem E-Commerce dann einfach sehr prominent angezeigt werden. Ob OpenAI dann auch plant, ihre Werbung auszuspielen, habe ich nirgendwo finden können bisher. Ich glaube, das wird halt irgendwie intern modelliert, ist aber auf jeden Fall noch nicht ganz klar. Und ich glaube, OpenAI ist grundsätzlich der Ansicht, dass SearchGPT die Suche nach Antworten im Internet noch mehr vereinfachen kann und damit einfach viel mehr relevante Ergebnisse ausspuckt. Ich bin halt gespannt, ob sie mit SearchGPT wirklich in direkte Konkurrenz mit Google Suchmaschine treten. Die haben ja immer noch irgendwie weit über 90% des Suchmaschinenmarktes in der Dominanz. Es gibt super viele Versuche kleinerer KI-Suchmaschinen an Googles Suchmaschinenmonopol irgendwas abzuknapsen, alle gescheitert. Aber auch wie es, glaube ich, die Doppelgänger mal vor so ein paar Editionen ihres Podcasts hergeleitet haben, wenn du halt irgendwie 2 bis sogar 5% des Market Shares von Google irgendwie aus dem Suchmaschinenmarkt halt irgendwie rauskriegst, sind es halt immer noch ein paar 100 Milliarden Euro. Also ist nicht ganz klein.
Ja, und OpenAI lässt sich da ja zu Recht oder auch vielmehr nachvollziehbar nicht in die Karten gucken. Also die werden jetzt einen Teufel tun und sagen, wir werden in bestimmte Bereiche einsteigen. Also da hält man sich nachvollziehbar verschlossen. Ich persönlich kann mir das nicht nur gut vorstellen, sondern würde es für sehr nachvollziehbar halten. Es geht auch bei OpenAI irgendwann darum, Geld zu verdienen. Das werden sie nicht mit Premium-Abos hinbekommen. Und es ist total naheliegend. Aber auch hier, die Frage ist so ein bisschen, wie gut ist letztendlich das, was wir präsentiert bekommen? Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, es gibt ja auch noch Google, die sowas haben wie Gemini und sich auch mit dem Thema AI beschäftigen. Und auch da glaube ich, der Abstand zwischen Google und OpenAI war vor einem Jahr deutlich größer, als es heute noch der Fall ist. Ja, also alle rüsten auf, alle rüsten auf.
Ja, weiter rüstet OpenAI auch mit einer neuen Sprachfunktion auf. Für uns beide natürlich super relevant, weil wir beide ja quasi GPT-4o-Nutzer der ersten Stunde auch im quasi im Dialog sind mit der synthetischen Stimme und auch sehr darauf gehofft haben, dass wir mal irgendwie mit Sam, also Scarlett Johansson, sprechen können, aber das kam es ja dann leider nicht dazu. Wir wissen ja, gab es eine kleine Verzögerung aufgrund, ich glaube, wir haben das gesagt, Sicherheitsbedenken. Also am Ende war es Kritik, dass der Sprachmodus Scarlett Johansson viel zu sehr ähnelt. Aber nun plant OpenAI, dieses Feature im Herbst dann allen Plus-Abonnenten anzubieten und auch einfach mit deutlich mehr Stimmen. Und die nennen das Voice Mode. Damit kann man dann in Echtzeit kommunizieren. Das soll nochmal viel leistungsfähiger sein, eine viel weniger Latenz haben und als der aktuelle Vorgänger quasi. Und er soll auch auf Emotionen reagieren. Das ist das, was wir vor ein paar Wochen mal mit diesem anderen Modell dargestellt haben. Weißt du noch?
Du hast genau zwei Punkte. Das einmal das Thema Emotionen und der Voice Mode, der kommen soll. Und das ist ja das, was momentan noch fehlt. Momentan ist ja die Konversation zwischen dem Voice-Bot von OpenAI so ein bisschen, wie man früher Amateurfunk gemacht hat. Also ich drücke, spreche, warte auf die Antwort und kann ja nicht unterbrechen. Und das soll dann möglich sein. Also wir können dann, oder es soll so sein, dass man wirklich miteinander ja fast flüssig reden kann und auch unterbrechen kann, um zu sagen, nee, ich meine einen anderen Punkt oder gehe auf das Thema näher ein. Ja, bleibt super spannend und in der Tat eine Funktion, wo ich mich wirklich drauf freue.
Ja, und Sie haben auch nochmal so ein bisschen das aufgegriffen, was in der allerersten Vorstellung vor einem halben Jahr von Google Gemini drin war. Da hat die CTO Mira Murati jetzt bei OpenAI quasi das neue Modell mit Rechenaufgaben gefüttert. Die hat auf ein Blatt Papier geschrieben und dann in die Kamera gehalten und dann konnte das GPT-4o quasi vorlesen und dann mit Emotionen so ein bisschen das direkt live ausrechnen. Und es gab so eine kleine Show-Einlage in dem Video, wie GPT-4o den Gesichtsausdruck bei einem Live-Selfie interpretiert. Auch das, ne, wir wissen immer nicht, wie viel davon ist gestaged oder sogar gefaked, aber es ist zumindest sehr unterhaltsam und ich glaube, es kommt immer mehr in die Nähe eines Personal Assistants. Wir haben immer noch keinen Zugriff. Schauen wir mal, angeblich bekommt ein User, der auf dieser Warteliste ist, dann entsprechend auch einen Hinweis in ChatGPT und eine Mail mit den Anweisungen. Aktuell, ich habe es gestern Abend gerade nochmal gecheckt, habe ich nur die klassischen 4 Stimmen, 2 Männer, 2 Frauen und damit müssen wir uns so ein bisschen begnügen.
Aber das, so schön das ist und so spannend das ist, was mir nach wie vor fehlt, und da bin ich gespannt, wie OpenAI oder auch andere das lösen wollen. OpenAI ist nicht in der Lage, einen Termin einzustellen. OpenAI ist nicht in der Lage, mir das Licht zu Hause an- oder auszumachen. Das heißt, natürlich gibt es überall Konnektivität, aber das ist etwas, was all den ganzen Assistenten, Voicebots, den ganzen AIs, die es gibt, momentan fehlt und wo ja gerade Apple mit Apple Intelligence natürlich durch diese tiefe Betriebssystemintegration vielleicht noch einen Vorsprung hat, weil das wäre mein Traum, dass ich sagen kann, hier, wir reden über ein bestimmtes Thema und ich kann dann sagen, okay, erinnere mich bitte dran und dann stell mir einen Termin ein. Die Schnittstellen gibt es, aber aktuell ist es halt eben noch nicht integriert und es ist ein reines, so als wenn wir zwei miteinander quatschen, ja, ist schön, aber du kannst mir auch keine Termine einstellen.
Klar kann ich das machen.
Ja, das stimmt.
Das machst du ja. Nee, aber du hältst dich nur nicht dran, so wie heute früh. Aber ich glaube, das ist eines der größten Probleme. Ja. Ich habe jetzt mittlerweile über so ein If This Then That meine Siri mit einem GPT-4o so gebaut, dass ich hier quasi nur ihren Namen sagen muss. Jetzt geht sie auch direkt an, muss ich wegklicken. Und dann kommt sofort quasi die Stimme von GPT-4o rein. Und ich komme sofort in den Dialog hinein. Aber es ist genau wie du sagst, wenn ich dann, keine Ahnung, mir einen Reminder setzen will für irgendwas, eine E-Mail schreiben will, einen Kalendereintrag, dann muss ich quasi daraus wieder zurückkehren in die echte Siri hinein, die das dann sehr unbeholfen macht, aber mittlerweile eigentlich so ganz gut ist. Oder ich mache es halt irgendwie schnell selber und ich flippe so ein bisschen zwischen den beiden Assistenten gerade hin und her. Alexa habe ich mittlerweile völlig aufgegeben. Aber ich glaube, wenn das dann kommt, dann ist es wirklich sexy und attraktiv, aber alles, was ich darüber lese, ist maximal zurückhaltend. Genau, aber wer auch noch Stimmen...
Weiteres. Entschuldige.
Ja, alles gut. Also ja. Meta macht jetzt auch Stimmen. Und wir hatten im vergangenen Herbst einmal über die hauseigene Messe Connect quasi, also wir haben im Januar darüber gesprochen, dass es diese hauseigene Messe von Meta gibt, die heißt Connect. Und dort haben sie angekündigt, dass sie auch KI-Chatbots bauen wollen, die den Stimmen von verschiedenen Prominenten entsprachen. Damals waren so die Beispiele Snoop Dogg und Paris Hilton. Sie hatten so ganz viele Sportler und Influencer und die sollten dann als KI-Assistenten dienen mit deren Stimmen. So, das gibt's nicht mehr. Ich habe das gesucht, aber war offenbar kein Erfolg. Jetzt wiederum verhandelt Meta erneut mit Promis, um deren Stimmen offiziell zu lizenzieren, also erst zu synthetisieren und dann tatsächlich für KI-Zwecke nutzbar zu machen. Und ne, da sind irgendwie Schauspielerin Judi Dench dabei und die New York Times hat einen Artikel, dass es große Verhandlungen mit allen relevanten Agenturen in Hollywood gibt, die Stars aller Couleur betreuen gerade. Und für diese Rechte an den Stimmen soll richtig viel Geld in die Hand genommen werden. Und diese Stimmen sollen in alle Meta-AI-Produkte integriert werden, also auf Insta, in Facebook, WhatsApp. Du kannst sie dann in den Metas Smart Glasses von Ray-Ban auch integrieren, was total viel Sinn macht, weil ne, hier bietet es sich an, weil du echte Spracheingaben machen kannst und das Ganze dann quasi durch die integrierten Kopfhörer dann auch dir wieder anhören kannst. Genau, ich glaube eben, die nächste Connect steht jetzt im September auf dem Plan und die Neuigkeiten im Bereich KI sollen dann genau das sein, ne? Dass es einfach neue KI-Stimmen gibt. Und ich bin sehr gespannt. Also vor ein paar Tagen gibt es einen neuen Artikel von Meta, dass man im AI-Studio sich sogar selber KI-Charaktere bauen können soll. Das heißt, die Zielgruppe sind irgendwie Influencer, die ihren Followern dann per KI-Assistenten Fragen beantworten und sich selbst so ein bisschen die Arbeit erleichtern können. Das Ganze nennen sie Custom AI, ist natürlich wieder nur in den USA verfügbar. Wir können uns das nur anschauen, aber auf jeden Fall nicht ausprobieren. Und das Ganze dann gepaart nochmal mit einer prominenten Stimme wird bestimmt ganz attraktiv.
Das heißt, wir sehen dann auch im nächsten Jahr auf der DKW-Webseite dann dich als Bot, wie du dann die Kundenfragen persönlich beantwortest.
Genau. Das wär's, oder? Ich glaube, das würden die meisten ablehnen. Hoffentlich. Ja, was gibt's noch? Meta hat noch eine ganze Reihe Neues. Sie haben ein neues, sehr leistungsfähiges Sprachmodell, natürlich Open Source. Llama 3.1, das hat jetzt 405 Milliarden, sind es, glaube ich, genau. 405 Milliarden Parameter, ist so eines der größten Sprachmodelle, hat einen riesigen Kontext an Token natürlich auch und ist komplett wieder verbessert in allen Fähigkeiten, in allen Sprachen, die man sich mittlerweile so vorstellen kann. Und auch das ist natürlich wieder sehr interessant, weil auch dieses Modell ist zu 100% Open Source. Mark Zuckerberg, hat dazu eine Pressekonferenz gegeben und hat auch erklärt, dass das halt nachhaltig sein Geschäftsmodell sein möchte. Und er möchte tatsächlich diesen Code grundsätzlich halt zur Verfügung stellen. Und es ist so ganz, ganz interessant auf jeden Fall, dass andere so diese Closed-Loop-Modelle haben, aber Meta nachhaltig quasi an den Open-Source-Modellen hängt. Genau, dann gibt es eine Alternative zu Midjourney und DALL-E und Co. Es ist ein deutsches Startup, das heißt FluxOne oder Flux1. Und es bietet jetzt eine neue, vermeintlich sehr leistungsstarke Bildgenerierung in verschiedenen Varianten. Mal wieder so eine Pro-Variante für allerhöchste Qualität, eine Development-Variante für kommerzielle Anwendungen und dann einfach eine schnelle Lösung für so lokale Entwicklungen und On-Device-Lösungen. Die Qualität und auch gerade die Nutzung von Text in Bildern funktioniert erstaunlich gut. Es sind halt wieder nur so kleine Anwendungsfälle, von daher kann man noch nicht so richtig sehen, was passiert dahinter. Aber offenbar hat ein kleines deutsches Team mit sehr wenig Geld, mit sehr wenig Aufwand in kurzer Zeit offenbar eine sehr schöne Alternative zu Midjourney und DALL-E gebaut. Und nehmen wir mal in die Shownotes mit rein, könnt ihr ein bisschen rumspielen. Ich gehe mal davon aus, wenn sich das Thema durchsetzt und wirklich auch das hält, was es in der Presse oder auf der Webseite verspricht, dass wir noch mal eine ganze Menge mehr davon hören werden in der Zukunft. Dann gab es ein Riesen-Funding für so mein Lieblings-AI-Legal-Tech, wenn man so will. Das hat den Namen Harvey von offenbar Harvey Specter von der Serie Suits, wo ich ein absoluter Fanboy von bin. Und das ist so, ein Legal-Tech-Startup. Das hat jetzt in der Series C-Runde 100 Millionen Dollar eingesammelt. Mit Google Ventures im Lead, mit Kleiner Perkins, Sequoia etc. alle mit dabei. Haben mittlerweile ein Gesamtfunding von über 200 Millionen, haben eine Bewertung von mittlerweile 1,5 Milliarden. Und Harvey will dieses frische Kapital hauptsächlich in Datensammlungen und das Training von domänenspezifischen KI-Modellen investieren. Also am Ende ist es eine Spezial-KI für Juristen. Ne? Und am Ende, was die haben, ist so ein Legal Copilot. Das heißt, Harvey kann im Hintergrund, angetrieben von OpenAI GPT-4, juristische Fragen in jeglicher natürlichen Sprache beantworten und er bietet Tools zur automatischen Extraktion von Informationen und von Dokumenten. Das heißt ganz am Ende, dass so diese ganzen Top-Juristen mit Tagessätzen oder Stundensätzen von vielen, vielen hundert Euro, die viel Zeit in den Appendix und in Fußnoten von relativ standardisiertem Vertragswerk verbringen, ab jetzt das entweder mit Harvey machen können, was einfach ein sehr nützliches Tool an der Seite ist und trotzdem den gleichen Stundensatz abrechnen, oder es wird tatsächlich zum absoluten Disruptor von dieser Industrie, weil am Ende ist es halt einfach das neue Damoklesschwert im Nacken, weil Harvey kostet aktuell gar nichts. Und selbst wenn es halt dann irgendwie für die Token ein bisschen Geld kostet, ist das halt irgendwie nichts im Vergleich zu dem, was Top-Juristen abrechnen.
Auf der anderen Seite, ich muss ein bisschen an den Steuermarkt denken. Es gibt ja schon seit Jahrzehnten Tools, die mir helfen, meine Einkommensteuererklärung zu machen. Ja, das wird natürlich auch vom Steuerberater eingesetzt. Am Ende brauchst du natürlich immer in irgendeiner Art und Weise eine offizielle Instanz. Also du wirst den Anwalt nicht, zumindest kurzfristig nicht wegrationalisieren können, aber es ist auch, wie du sagst, ein Riesentool und es zeigt, wie ich finde, auch, dass AI gerade in so Bereiche ja gut reinpasst, wo es ja ehrlicherweise nicht um Logik geht, sondern ich habe mal einen Bekannter von mir, ist Jurist, der hat entsprechend studiert und er sagte, naja, wenn du Jura studierst, dann geht es eigentlich darum, Texte auswendig zu lernen und zu wissen, wo steht irgendwas und am Ende einigermaßen eloquent argumentieren zu können. Aber es ist ja nicht Mathematik. Also du musst nicht logisch immer denken, sondern du musst halt einfach die Gesetze können. Und da ist ja natürlich, und das ist das, was du ja gerade sagtest,
oder wo wir eben auch drüber gesprochen haben im Thema OpenAI. OpenAI kann nicht rechnen. Also ChatGPT kann nicht rechnen. Also so einfache Sachen gehen, aber wenn es komplizierter wird, keine Ahnung. Es ist halt ein LLM. Ja. Und bei Justiz oder bei Gesetzestexten oder bei regulatorischen, alles was mit Regulatorik, mit Texten zu tun hat, da passt es natürlich super. Ne? Also perfekte Anwendungsbeispiel.
Ist es total. Also wir müssen halt beobachten, wie sich das tatsächlich dann auf breiter Flur entwickelt, weil aufgrund dieser sehr sensiblen Natur von juristischen Daten gibt es natürlich auch sofort wieder Bedenken. Ne? Also natürlich vor allem aus Deutschland, aber auch hinsichtlich so der Nutzung auf breiter Fläche. HW selbst betont, dass die KI natürlich nur unter Aufsicht von lizenzierten Anwälten verwendet werden sollte. Aber gut, das ist halt irgendwie der Einstieg. Es gibt mittlerweile schon große Kanzleien wie Allen & Overy und auch PwC, die das wohl täglich nutzen. Und schauen wir mal. Also ich glaube tatsächlich, dass es nichts weniger ist als der Schlüssel zur radikalen Revolution in diesem speziellen Segment. Schauen wir mal. Ich glaube, so ganz viel Arbeit von Paralegals und diese ganze Sachbearbeitung, auch bei Notaren, ne, und wie du sagst, Steuerberatern, fällt dann einfach weg. Und es ist halt dann die Frage, ne, kann das noch gebillt werden? Oder gibt es jetzt auch wieder neue Wettbewerber, die sich dann darauf spezialisieren und dann auch wieder nach Pareto-Prinzip die 80% zu 20% der Kosten machen können? Ja, genau. Letztes Ding, was ich noch habe, ist ein wahnsinnig spaßiger Artikel über die kuriose Welt von KI-Gadgets. Also wir haben ja schon mal bei der KI-Zahnbürste vor einer Weile irgendwie sehr geschmunzelt, beide, als wir die entdeckt haben, und sehen ja irgendwie, dass man irgendwie gefühlt jedes Produkt gerade künstlich intelligent machen will. Aber leider bleiben halt irgendwie dabei der gesunde Menschenverstand und blöderweise auch die Umwelt ganz oft auf der Strecke. Was ich gefunden habe, ist herrlich. Es gibt ein gutes Beispiel als neuen intelligenten Spiegel fürs Badezimmer. Das heißt, wenn du dann morgens reinkommst, völlig verschlafen, analysiert der erstmal irgendwie deine Laune, dann bietet der dir individuelle Lichtmeditation an am Spiegel selber, dann sagt er so ein paar aufbauende Sprüche zu dir, dass du gar nicht so alt aussiehst. Und irgendwie.
Das würde mir helfen.
Fresher Typ ist ja das, was ich jeden Morgen versuche bei dir, wenn nicht so richtig ankommt, das macht demnächst dein Badezimmerspiegel. Und das klingt halt so ein bisschen wie so eine Szene aus einer Tech-Dystopie und also auch wirklich total bescheuert. Aber genau dieser Spiegel hat jetzt bei der Elektronikmesse CES einen Innovationspreis bekommen. So, also als einer von drei Gadgets. Ein anderes Gadget auch bei dieser Messe war jetzt die neue Vorzeigewaschmaschine von Samsung mit dem tollen Namen Bespoke AI. Und die verspricht nichts weniger als alles ganz, also wirklich die Wäsche zu revolutionieren. Die haben nämlich eine neue Technologie eingeführt, die heißt Bubble Shot Technologie. Und in der Beschreibung steht auch drin, dass sie eine Vielzahl von AI-Funktionen nutzen, um die Wäsche noch besser zu machen, noch energieeffizienter zu waschen, das Ganze noch mit einem iPhone besser irgendwie zu pairen, mit einem Terminkalender und Co. Völlig verrückt. Also wirklich, wirklich witzig. Ich will gar nicht zu viel spoilern. Eine Sache vielleicht noch aus diesem Artikel. Also wirklich geil. Auch kommt aus der Schweiz. Hier hat ein Startup eine KI-Katzenklappe erfunden, die Katzen nur dann ins Haus lässt, wenn sie vorher ihre eroberte Beute ablegen. Ja, hat die Katze die Maus gefangen, will es irgendwie stolz dem Herrchen zeigen, darf aber nicht rein, weil ne, mit Maus ist nicht. Gerade frisch durchgewischt. Genau. Und dann geht es noch um Hundefressnäpfe und Fitnessuhren und also wirklich coole Sachen. Und geht auch so ein bisschen auf das Thema Datensouveränität von Dating-App und Tinder. Und es gibt auch noch einen Teddybär für Kinder, der völlig weird quasi, ich will gar nicht so viel spoilern, lest es euch durch, es ist wirklich amüsant.
Ja, amüsant ist, stimmt, bis auf den Teddy, das fand ich eher spooky, ehrlicherweise, und weiß ich noch nicht so genau, aber ja, lest es euch durch, wir wollen nicht so viel spoilern, in der Tat. Ja, ich habe auch noch 2-3 News mitgebracht, gar nicht so spektakulär. Also auf der einen Seite habe ich mir mal wieder 2-3 Tools angeguckt, die ich eigentlich ganz spannend fand, aber dazu gleich oder später. Wir hatten ja schon über OpenAI gesprochen und ein Problem beim Einsatz von LLMs ist, die helfen natürlich dabei, Arbeit abzunehmen, Texte zu schreiben etc. pp. Und gerade wenn es darum geht, Content zu erstellen, muss man sagen, das, was da rauskommt, hört sich zumindest immer wieder sehr gut an und hat ja auch bis zu einem gewissen Prozentsatz auch entsprechende Qualität, fernab des Fantasierens. Problem ist es natürlich, insbesondere wenn wir jetzt mal auf Hochschulen schauen oder auf Schulen generell, wenn es darum geht, um Arbeiten abzugeben, Doktorarbeiten, Bücher etc. pp., wissen wir natürlich heute nicht mehr, ist der Text tatsächlich von Sascha geschrieben oder von Mike oder hat es letztendlich ChatGPT gemacht. Und es ist so, dass OpenAI ein Tool hat, das halten sie aber momentan noch zurück, was in der Lage ist, wohl Texte mit einem Wasserzeichen zu versehen. Soll heißen, man kann dann erkennen, aha, dieser Text wurde von ChatGPT erstellt oder von einem entsprechenden anderen LLM. Und das finde ich insofern ganz spannend und auch total hilfreich, weil wir erleben das ja jeden Tag an den sozialen Medien, aber auch natürlich generell, wenn man im Netz unterwegs ist. Es gibt Texte, den sieht man noch an, alles klar, das hat diese Person never ever geschrieben, aber die Qualität wird besser und wir wissen eben nicht mehr, ist das, was wir gerade lesen, ist das, was wir gerade sehen, ein echt oder von irgendeinem entsprechenden LLM erzeugt. Und da könnte dieses Tool wertvolle Dienste leisten. Also ein Wasserzeichen-Werkzeug von OpenAI, was aber noch nicht veröffentlicht wurde.
Was meinst du, warum sie es nicht veröffentlichen?
Ich glaube, also in dem Moment, wo es draußen ist, wird es natürlich sehr viele Menschen geben, die versuchen, das auszuhebeln. Ich könnte mir vorstellen, dass es damit noch zusammenhängt, dass man das einfach härten möchte, um das Umgehen vielleicht schwieriger zu gestalten. Aber das ist momentan,
Ich glaube, es gibt einen ganz großen Grund. Es wird halt, glaube ich, von Heerscharen von Schülern und Studenten gerade einfach auf komplett breiter Flur eingesetzt. Aber wenn die fürchten müssen, dass ihre Professoren ihre Texte entlarven, werden sie es vielleicht nicht mehr machen oder machen es dann irgendwo anders. Das heißt, ihnen gehen dann einfach die Transaktion und das Training durch die Lappen. Und am Ende, glaube ich, ist es einfach eine reine Umsatzgeschichte, dass sie halt irgendwie Angst haben, dass sie jetzt den Prüfern quasi viel mehr helfen als den eigentlichen Anwendern. Trotzdem sehe ich es halt wie du. Ne? Also ich glaube, wenn das Ding halt einmal draußen ist, dann wird es wieder andere Systeme geben, die dieses Wasserzeichen halt irgendwie rausnehmen können. Oder du lässt dir deinen ersten Entwurf von ChatGPT schreiben, jagst ihn danach nochmal mit einer leichten Synonymisierung oder Abwandlung in Perplexity rein und danach nochmal ganz woanders und dann hast du wahrscheinlich auch jedes Wasserzeichen irgendwie wieder rausverwässert.
Ja, wobei ich mir vorstellen kann, dass es nicht ganz so leicht sein wird. Auf der anderen Seite, es ist Text, ja, und wie will man Text mit einem Wasserzeichen versehen, das ist sicherlich auch dann spannend. Ich finde es prinzipiell gut und wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen, insbesondere beim Thema AI braucht es in irgendeiner Art und Weise ein Schlüssel oder Siegel, an dem ich erkennen kann, das Bild, was ich gerade sehe, ist ein echtes Bild von Sascha. Das Video, was ich gerade sehe, ist ein echtes Video. Das Thema digitale Identitäten wird, glaube ich, in dem Zusammenhang ganz, 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 ganz wichtig, weil wir sonst geflutet werden mit Content und mit Inhalten, die einfach nicht mehr echt sind. Und insbesondere in Zeiten, wir haben jetzt die Wahlen stehen in den USA vor der Tür. Wir sehen jetzt schon wieder viele gefakte Videos und Bilder, die übrigens von den Republikanern zum Teil ja selber verbreitet werden. Und das macht Angst. Und momentan sieht man das noch, wenn auf einem Bild 6 Finger zu sehen sind. Okay, aber wenn ich mir anschaue, wir kennen ja dieses Bild, wo Will Smith ein Spaghetti isst, wo man über die Monate hinweg die neuen Modelle hat getestet und das sieht halt einfach immer echter und immer überzeugender aus.
Na, ich glaube, bei Bildern wirst du eine andere Qualität von Watermarking haben können. Ich glaube, bei Texten wird es halt wahnsinnig schwierig, oder wenn es halt multimodal wird. Also du kannst natürlich immer sagen, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie die Mechanik ist bei LLMs, dass einfach jedes Wort quasi neu durch den Algorithmus nachberechnet wird. Das kannst du ja quasi re-engineeren, aber auch nur in der Theorie, weil mittlerweile bei den neuen Modellen wissen ja selbst die Produzenten nicht mehr genau, wie sich das zusammensetzt, weil das hat die künstliche Intelligenz natürlich irgendwie selber durchgerechnet. Das heißt, es ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Armutszeugnis dahinter, dass sie gar nicht sagen können, wie hat sich das jetzt zusammengesetzt und wie kann ich es sauber re-engineeren, weil ich es wahrscheinlich einfach gar nicht kann.
Ja. Aber lass uns noch mal ganz kurz bei OpenAI tatsächlich bleiben. Wir hatten zwar am Anfang, aber eine Nachricht fand ich noch ganz bemerkenswert, nämlich die These zumindest, muss man sagen, dass OpenAI innerhalb der nächsten 12 Monate das Geld ausgehen könnte. Deswegen auch Sam Altman auf der stetigen Suche nach Investoren ist. Ein ganz interessanter Artikel, der sich wiederum auf einen anderen Artikel bezieht, nämlich was das Thema Betriebskosten betrifft. Die sind nicht so niedrig. Energie ist ja auch so ein Thema, wird auch nicht billiger. Ich persönlich glaube nicht, dass das Geld ausgehen wird. Ich glaube, es wird auch weitere Investoren geben. Aber es zeigt letztendlich, dass das Ganze ein unglaublich ressourcenhungriges, das ist ja nicht teuer, weil da so viele Menschen arbeiten, sondern es ist so teuer, weil es einfach unendlich viel Energie verbraucht. Und deswegen bleibt es auch da spannend, wie sich das weiterentwickelt, insbesondere wenn wir über das Thema Energie sprechen.
Ja, die haben im aktuellen Jahr planen die wohl 5 Milliarden Euro Verlust, alleine aus Personalkosten 1,5 Milliarden, was ja schon irgendwie echt ein Brett ist, weil so viele Menschen arbeiten da ja noch nicht. Ja? Du kannst irgendwie quasi hochrechnen, wie viel durchschnittlich das Gehalt ist. Und das ist, glaube ich, schon niedrig siebenstellig. Lass dir mal auf der Zunge zergehen. Aber ich glaube, es ist wie du, ja, die verbrennen jetzt halt irgendwie mal die ein oder andere Milliarde hier, aber am Ende hat Altman ja selber gesagt, ob das jetzt 50 Millionen oder 500 Millionen kostet, AGI zu bauen, ist ihm am Ende erstmal wurscht, er will es halt tun. Die Frage ist nur auch immer wieder, warum machen sie, das erklärte Ziel von OpenAI ist AGI. Und wenn du das so visionär verfolgst, warum machst du dann all den anderen Kram? Und das hilft dir natürlich so ein bisschen im Learning und Co., aber GPT-4o Mini oder Stimmsynthetisierung von Scarlett Johansson. Bringt dich das deinem Ziel wirklich näher? Oder müsstest du nicht die paar hundert besten Data Scientisten, die du hast, in denen du halt irgendwie jedes Jahr Millionen an Kohle halt irgendwie reinsteckst, solltest du die nicht einfach in ein Zimmer einschließen und sagen, okay, ihr steht halt erst wieder auf, wenn AGI da ist und verplempert halt irgendwie nicht eure Zeit halt irgendwie mit Stimmsynthetisierung? Das ist so ein bisschen die Frage, ne?
Ja. Genau, last but not least, wie gesagt, ich war ja im Urlaub, deswegen habe ich gar nicht so viele Nachrichten und du hast ja vieles aufbereitet, aber ich habe im Urlaub natürlich nicht nur im Pool gelegen und die wunderbare Insel die Madeira angeschaut, sondern auch ab und an Netflix geschaut und da ist mir etwas bewusst geworden, dass nämlich AI tatsächlich immer mehr in der Breite Anwendung findet, auch in Bereichen, wo wir es vielleicht gar nicht vermuten. Und in dem Zusammenhang kann ich eine Serie empfehlen, auch an für dich, weil du bist ja so ein alter Backstreet Boys-Fan. Die Miniserie Schmutziges Popgeschäft. Es geht in der Serie um den Manager, nämlich Lou Pearlman. Der ein oder andere wird ihn vielleicht noch kennen. Das war ein krasser Manager, der letztendlich schrecklich viel Geld verbrellt hat in so einer Art Schneeballsystem. Und darum geht's auch eigentlich im Fokus. Und das mit den ganzen Boybands passiert so im Hintergrund. Ist super unterhaltsam, ist super gut. Kann ich nur empfehlen. Aber was da interessant ist, dass am Anfang jeder Folge, auf jeden Fall Anfang der ersten Folge, wird gesagt, Achtung, hier gibt es ganz viele Interview-Auszüge von besagten Lou Pearlman. Und die sind mit einer AI generiert. Das heißt, der hat mal ein Buch geschrieben und aus diesem Buch liest ein digitaler Avatar vor. Das haben die super gut gemacht. Der sitzt auf seinem Schreibtisch. Das ist so ein bisschen im VHS-Style. Und wäre dieser Hinweis nicht gekommen, hätte ich mich maximal gewundert, warum der da so steif sitzt. Aber mir wäre das nicht aufgefallen. Ein schönes Beispiel dafür, dass AI wirklich auch mittlerweile in Bereichen zum Einsatz kommt, wo man vielleicht gar nicht dran denkt. Und auch wieder Plädoyer dafür, auch bei uns in der Branche. Und da passt eine Zahl zu, die ich mitgebracht habe. Nämlich, dass sich ein Großteil der Finanzinstitute, insbesondere der Banken, mit dem Thema KI noch überhaupt gar nicht beschäftigen. Das ist zwar eine, in Anführungsstrichen, Studie eines KI-Anbieters Snowflake. Ich kenne die nicht, aber die haben sich damit mal ein bisschen beschäftigt und sind zu dem Schluss gekommen, dass nur 47% der Banken, insbesondere in Deutschland, überhaupt mit dem Thema KI oder AI beschäftigen, was irgendwie, wie ich finde, wenig ist, auch vor dem Hintergrund, dass Beschäftigen ja oft nur ist, wir gucken jetzt mal bei einem Chatbot, wir gucken jetzt mal, haben da jetzt mal eine Person auf dem Thema sitzen, sondern es findet ja noch gar nicht in der Breite oder in der breiten Anwendung statt. Schöne Beispiel, wie gesagt, einmal von Netflix und auf der anderen Seite mal noch eine Zahl, packen wir in die Shownotes rein und Plädoyer, dass wir uns in unserer Branche intensiver damit beschäftigen, so wie wir zwei. Jan? Ja, machen wir ja immer. Und dann habe ich mir noch so 2, 3 Tools tatsächlich angeschaut. Also 2, 3, es sind tatsächlich nur 2. Einmal ein lustiges AI-Tool namens Let's Recast. Und das ist wirklich wild. Let's Recast ist eine Plattform und letztendlich Browser-Erweiterung, wo ich unter Chrome jede beliebige Webseite, wir kennen das, lange Webseiten, lange Texte, keine Lust zu lesen, kann ich mir als Recast erstellen lassen, also wie so eine Art Podcast. Das heißt, es wird nicht einfach nur vorgelesen, sondern es wird eine Zusammenfassung der Webseite gemacht, also des Artikels. Und das mit einer entsprechend natürlichen Stimme. Leider nur in Englisch. Man kann also deutsche Webseiten da reinpacken. Das ist gar kein Thema. Bekommt diesen Recast aber aktuell nur in englischer Sprache. Nichtsdestotrotz, ich habe es jetzt 2-3 Mal ausprobiert. Ich fand es super cool. Vor allen Dingen, weil man es nebenher in der U-Bahn hören kann, ohne irgendwie jetzt was lesen zu müssen. Oder auch beim Autofahren. Finde ich irgendwie eine witzige Idee. Packen wir die Shownotes. Kann man aktuell kostenlos testen.
Dann gibt es eine sehr witzige App namens Glyph. Und ich muss ehrlich sein, ich kann das nicht so 100% beschreiben, was es ist. Es ist eine Art AI-Baukasten. Sowas wie dieses, ja, wie make.com oder if this, then that. Aber sehr viel einfacher. Ich kann also dort mir ja einzelne AI-Apps bauen. Es gibt auch vorgefertigte AI-Apps und die kann ich dann, wie gesagt, relativ leicht nutzen, indem ich dann Prompt eintrage. Am besten ist es wirklich, sich das anzuschauen. Es gibt da nämlich zum Beispiel eine vorgefertigte AI-App, die es ermöglicht, Webseiten zu bauen im Stil der 90er. Das ist witzig. Und man kann
sieht
dann
wie geil. Ja,
das ist sehr witzig. Oder eine AI-App macht Aufkleber, so Sticker, die ich mir auch dann direkt runterlegen kann und dann bei diversen Sticker-Diensten produzieren lassen kann. Dann kann also sagen, okay, mach mir jetzt mal einen Sticker von einer Ameise, die gegen einen Gorilla kämpft, und dann machen die es so im Comic-Style. Ist super witzig, ist so ein bisschen Rabbit Hole. Ich habe da gestern, glaube ich, eine halbe, dreiviertel Stunde mit rumgespielt. Ich fand's cool. Packen wir mit in die Shownotes. Das war's von meiner Seite. Viel mehr Nachrichten und tolle Tools habe ich nicht. Wie gesagt, Urlaub sei Dank. Ich gelobe Besserung. Beim nächsten Mal darfst du weniger News mitbringen und ich bringe ein paar mehr mit.
Herrlich. Let's Recast habe ich mir gerade runtergeladen und ich glaube, ich werde meine Nacht mit Glyph verbringen. Also wirklich, wirklich mega. Wir bedanken uns bei euch, dass ihr zugehört habt. 19. Folge ist rum. Nächstes Mal machen wir wieder ein kleines Anniversary mit 20. Hat Spaß gemacht. Vielleicht machen wir es direkt nächste Woche, kurz bevor ich wegfahre oder wenn ich dann unterwegs bin in der italienischen Hitze. Genau. Wenn ihr noch Ideen habt, schreibt uns eine E-Mail an hello@unpluggedpodcast.de. Ab und zu gibt's ein ganz schönes Feedback von Usern. Auch schon mal vielen Dank dafür, dass ihr da direkt in den Dialog mit uns tretet. Ansonsten sind wir auch über LinkedIn ansprechbar. Und wir würden sagen, bis bald. Macht's gut.
Bis bald. Tschüss.